Paul Gerhardt war es, der berühmte Liederdichter, der einst dichtete, ach, dass doch diese böse Zeit bald wiche guten Tagen, damit wir in dem großen Leid nicht möchten ganz verzagen. Ja, das war wirklich in einer verheerenden, einer dunklen Zeit. Der Dreißigjährige Krieg war kurz vor diesem Gedicht durch den Westfälischen Frieden zu Ende gegangen. Aber nach wie vor herrschten Bürgerkriegszustände in den Städten. Es war vergleichbar zum heutigen Syrien oder auch wie im Irak. In beiden Ländern markiert das Ende eines Krieges noch ganz und gar nicht das Ende des Leids. Ach, dass doch diese böse Zeit bald wiche guten Tagen. Das war auch die Bitte der Israeliten wenige Jahre nach ihrem furchtbaren Krieg, den sie überstanden hatten. Inzwischen saßen sie in Babylon, verschleppt von den schwer bewaffneten, siegreichen Soldaten Nebukadnezars. König Jojachin mit seiner Familie, die Handwerker aus der Stadt, die waffentragende Oberschicht des Landes und natürlich auch die obersten Beamten. Sie wurden nach der ersten Eroberung Jerusalems ins Exil geschickt, wurden deportiert, damit künftig Ruhe herrschte an der Westfront des Babylonischen Reiches. Und in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt Babylon bekamen sie Land zugewiesen, das sie bebauen und wo sie sich niederlassen konnten. Sogenannte Erstunterbringung, die gleichzeitig Anschlussunterkünfte waren. Und sie saßen jetzt an den Ufern der Flüsse von Babylon und weinten, wie es im Psalm 137 aus jener Zeit heißt. Sie hatten nicht nur ihre Heimat verloren, sondern auch ihren Glauben. Jedenfalls waren sie kurz davor. Gott, der doch im Tempel in Jerusalem wohnt, scheint sie vergessen zu haben. Und wie sollten sie jetzt noch in Beziehung zu ihm treten, ohne Land, ohne Priester und vor allem ohne den Tempel? Und kein Wunder, dass die Menschen dort gierig die schönen Worte der sogenannten Propheten in ihren Reihen aufsogen, die nämlich von einer baldigen Rückkehr nach Jerusalem schwärmten. Die verbreiteten Aufbruchsstimmung und Hoffnung. Nur noch ein paar Wochen, dann geht's wieder los. Haltet durch. Begnügt euch mit Provisorien. Die Gefangenschaft wird bald wie ein böser Traum vergessen sein, wenn ihr wieder zurückgekehrt seid. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von den Babyloniern, die außen herum lebten, auch sagten, naja, hoffentlich gehen die bald wieder. Ihre Arbeitskraft wissen wir zu schätzen, aber das, was sie da mitbringen an Kultur, können wir bei uns nicht brauchen. Ach, dass doch diese böse Zeit bald wiche, guten Tagen. Und dann kam der Brief. Eine Karawane hatte ihn mitgebracht. Über mehrere Stationen war er schließlich zu ihnen gelangt. Ein Brief aus Jerusalem, an sie adressiert. Sie waren also nicht vergessen worden von denen, die zurückbleiben durften. Und das waren Zeilen des Propheten Jeremia. Sicher eine Nachricht, dass zu Hause jetzt schon alles vorbereitet wird für ihre Rückkehr. Hören wir auf jenen Abschnitt, der für den heutigen Tag vorgesehen ist, aus Jeremia 29. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Männer und Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Und suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Es ist ja schon seltsam, dass dieser Predigttext ausgerechnet am heutigen Sonntag zu lesen ist. Das hat überhaupt nichts mit unserer Flüchtlingsthematik zu tun. Nun, die sind auch nicht geflüchtet, es sind Verschleppte gewesen damals. Wissen Sie, ich kann mir vorstellen, dass dieser Brief damals zunächst alles andere als Freude und Trost, sondern zunächst eine tiefe Enttäuschung hervorrief. Er hatte noch so gut begonnen. Schon im Briefkopf stand doch der Begriff, der so viel Hoffnung hervorrief. Der Herr Zebaoth spricht durch den Propheten zu ihnen. Zebaoth heißt der Herr der Heerscharen. Gott ist also nicht machtlos. Sein himmlisches Heer ist ganz und gar nicht am Ende. Und da können die Babylonier noch so starke Armeen ausrüsten. Gegen Gott kommen sie nicht an. Und dazu passt auch, dass ihr Leben nicht als bloßes Schicksal beschrieben wird. Die Menschen sind nicht einfach nur von den Babyloniern angegriffen worden, die sie wegführten, sondern Gott ließ sie wegführen, sagt Jeremia. Die Soldaten Nebukadnezars waren also indirekt nicht dem Befehl ihres Königs, sondern dem Befehl Gottes gehorsam. Das ist schwer zu verstehen, weshalb Gott so handelt. Und doch bleibt es Gottes Handeln. Sie sind eben nicht aus Gottes Hand gefallen, sondern durch Gottes Hand geführt worden. Aber dann kommt die Enttäuschung. Die eigentliche Botschaft des Briefes heißt jetzt nicht, dass sich jetzt alles gleich zum Guten wendet und sie wieder zurückgeführt werden. Jeremia will etwas anderes erreichen. Ja, ihr dürft Hoffnung haben, sagt er, und ihr dürft darauf bauen, dass Gott euch nicht im Stich lässt. Aber stellt euch darauf ein, dass das noch lang dauern wird, bis ihr zurückkehrt. Das war sein Anliegen. 70 Jahre wird Babylon über euch noch regieren. Vorher gibt es keine Wende. Und bis dahin vertut euer Leben nicht mit einer tatenlosen Warterei. Auch nicht damit, dass ihr ständig von Jerusalem träumt und euch von Heimweh und Selbstmitleid lähmen lässt, sondern packt das Leben an, hier und jetzt in Babylon. Sucht der Stadt Bestes. Bringt euch ein in die Gesellschaft, in der ihr jetzt lebt. Und ich kann mir vorstellen, so ein Brief musste erstmal verdaut werden. 70 Jahre. Nicht 7 Tage oder 7 Wochen, wie einige dachten. Und wahrscheinlich wird keiner, der den Brief von Jeremia in der Hand hält, die Heimat wiedersehen. Erst die Enkelkinder werden zurückkehren können in ein Land, das sie selbst vorher gar nicht gesehen haben werden und das sich bis dahin auch mächtig verändert haben wird. Ich muss zu dieser Botschaft des Briefes noch eine andere Botschaft dazulegen. Sonst entsteht eine seltsame Schräglage. Nämlich dann, wenn wir uns fragen, was diese Zeilen jetzt für uns in unserem Lebensalltag, auch in unserer Situation des Wartens auf eine ganz andere Zeit zu sagen hat. Letzte Woche wurde in den Gottesdiensten noch eine konträre Botschaft gepredigt. Sie stammte aus einem Brief, einem anderen Brief, nämlich 650 Jahre später hat diesen Brief Paulus den Christen in Korinth mit scharfen Ton geschrieben. Er hat sie nämlich daran erinnert, dass die Zeit kurz ist und sie sich also nicht zu fest einrichten sollen in ihrer Welt. Die Korinther sollen sich nicht vereinnahmen lassen von ihren Geschäften, ihrem Besitz und ihren gesellschaftlichen Verflechtungen. Selbst im Privaten sollten sie ihren Alltag immer unter dem Vorbehalt gestalten, dass sie nicht für die Zeit, sondern für die Ewigkeit berufen sind. Denn das Wesen dieser Welt vergeht, heißt der Spitzensatz von Paulus an der Stelle. Und dagegen schreibt Jeremia, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, suchet der Stadt Bestes. Merken Sie den Kontrast zwischen beiden Aussagen. Und nur im Gegenüber von beiden Bibelabschnitten können wir die eigentliche Botschaft für uns begreifen. Denn das, was die Menschen in Babylon damals zutiefst prägte, war den Korinthern offensichtlich abhanden gekommen. Und das, was die Korinther drauf hatten, fehlte den Israeliten in Babylon. Das Geheimnis beider Bibelabschnitte liegt nämlich in der Verbindung von Sehnsucht und Weltverantwortung. Von Hoffnung und Realitätssinn. Man kann es auch knapp sagen, von Glaube und Tat. Die Korinther schienen vor lauter eingewoben sein in die Verflechtungen des Alltags vergessen zu haben, wo denn ihre eigentliche Heimat ist. Sie mussten daran erinnert werden, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen dem scheinbar Wichtigen und dem wirklich Wichtigen. Sie mussten an Gottes kommendes Reich erinnert werden. Richtet euch mal nicht zu sehr ein, hier war die Botschaft. Und die Gefangenen von Babylon dagegen standen damals nicht in der Gefahr, ihre Sehnsucht nach der eigentlichen Heimat preiszugeben. Im Gegenteil, sie mussten jetzt geerdet werden. Ihr könnt euch nicht mit frommen Gedanken davonstehlen, sondern müsst hier und jetzt den Glauben im Alltag bewähren. Zeigt den Babyloniern, welch gestaltende Kraft in Gottes Volk liegt. Beeindruckt sie mit Rechtschaffenheit und Verlässlichkeit. Übernehmt Verantwortung. Packt die Aufgaben an, die sich euch stellen. Und ihr werdet die Erfahrung machen, dass Gott euch dafür Kraft gibt und Orientierung. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Suchet der Stadt Bestes. Und Sie merken, ich lese jene Aufforderung des alttestamentlichen Propheten an sein Gottesvolk als einen Appell an uns, eben sich nicht zurückzuziehen in eine Frömmigkeit, die nur noch von privaten Themen geprägt ist. Das Volk Gottes damals und auch wir als Gottes Kinder sollen im eigentlichen Sinn des Wortes politisch werden. Polis heißt schließlich Stadt. Politisch im ursprünglichen Sinn ist also das, was der Stadt dient. Sucht das Politische. Sucht der Stadt Bestes. Und zwar nicht nur halbherzig, nicht nur aus taktischen Überlegungen, um auf diese Weise am besten durchzukommen, sondern im Vollsinn des Wortes als Kinder Gottes. Habt nicht ständig Angst, euch in den sogenannten weltlichen politischen Fragen zu verunreinigen, sondern bringt euch ein. Lebt euer Christsein auch in euren beruflichen Zusammenhängen, würde er heute sagen. Nicht nur im Tempel in Jerusalem, nicht nur in schönen Gottesdiensten bei Posaunenchormusik, sondern auch an der Werkbank und im Büro, wo manchmal eine ganz andere Melodie gespielt wird. Und lasst dabei euren Glauben nicht außen vor, sondern tragt ihn mit hinein. Und zwar unaufdringlich, aber mit großer Selbstverständlichkeit. Und wie ist das denn mit euren Nachbarn? Und erst recht mit den neuen Nachbarn, die hinzugekommen seid. Suchet ihr der Stadt Bestes? Seid ihr wach für das, was jetzt gesellschaftlich dran ist? Ich möchte noch zwei Konkretionen dazulegen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem älteren Pfarrerkollegen aus Leipzig, das ich genau über diesen Text mal hatte, im Rahmen einer Fortbildung. Und da brach es förmlich aus ihm heraus, wie kontrovers und auch spannungsreich die Diskussionen damals in den 80er Jahren waren, als speziell nämlich die Pfarrer relativ leicht einen Ausreiseantrag aus der DDR stellen konnten. Und da wurde genau dieses Thema immer wieder traktiert. Was heißt jetzt, der Stadt Bestes zu suchen? Antwort: hier bleiben, dran zu bleiben, nicht einfach davon zu laufen. Suchet der Stadt Bestes. Wir werden in den nächsten Jahren auch manch spannungsreiche Diskussion in den Kirchengemeinden hier zu führen haben. Auch hier vor Ort im Kirchenbezirk, wie es weitergeht, wenn die Ressourcen knapper werden. Und dann sagen viele jetzt Rückzug, und zwar zurück in die Innerlichkeit, dass es jetzt nur noch um die Gottesbeziehung gehen soll. Das ist ja schließlich das Eigentliche und Entscheidende unseres Glaubens. Reduziert das Diakonische, haltet euch raus aus kommunalen Themen, gebt die Kindergartenarbeit möglichst aus der Hand. Und andere werden vielleicht auch dann jenes Bibelwort einbringen: suchet der Stadt Bestes, seid Salz und Licht in der Gesellschaft, erkennbar und fassbar, prägt euren Ort mit, in dem ihr lebt. Nehmt die Arbeit mit Flüchtlingen nicht nur als Randthema, sondern als eine jener zentralen Aufgaben, wo sich euer Glaube bewähren kann. Ich möchte Sie sehr persönlich dabei ansprechen. Es wäre spannend zu erfahren, zu welcher Gruppe Sie sich gerade zählen. Zu der Gruppe vielleicht auch von den Korinthern, die vor lauter Geschäftigkeit den Himmel vergessen haben. Oder zu den Israeliten in Babylon, die vor lauter Sehnsucht nach Erlösung ihre von Gott gegebenen Gaben brach liegen lassen und erst wieder lernen mussten, ihr Leben verantwortlich zu gestalten. Man könnte seine ganz persönliche Biografie einmal von dieser Unterscheidung her bedenken. Wann gab es Phasen, in denen Gott mir durch einen Anstoß wie den Korinthern zeigen musste, was jetzt Sache ist? Und wann bin ich womöglich drauf und dran, mich wie die Israeliten in Babylon vor lauter Erlösungssehnsucht gehen zu lassen? Eines haben beide gemeinsam. Sie betrachten und relativieren ihr Leben von Gott her. Sie wissen, dass sie nicht nur irgendwann einmal mit ihm zu tun kriegen werden, sondern dass er jetzt hier und jetzt den Alltag prägen will. Und deshalb ist es ganz selbstverständlich, dass sie übers Gebet mit Gott rechnen. Und Jeremia fordert sie sogar auf, für die Stadt Babel zu beten. Man muss sich das klar machen. Die wurden aufgefordert, für die Hauptstadt ihrer Feinde zu beten. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch beleidigen, sagte Jahre später Jesus auf einem Hügel in Sichtweite der Stadt Tiberias, wo die römische Besatzungsmacht ihr Hauptquartier hatte. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, lasen die Israeliten im Brief unweit der Hauptstadt der Babylonier. Und ich kann mir vorstellen, was Jeremia heute sagen würde, wenn damals die Israeliten sogar für Babel und seinen König Nebukadnezar beten konnten, dann wird es euch doch auch nicht allzu schwer fallen, auch in eurem Betrieb zum Beispiel für euren Chef zu beten, für eure Nachbarschaft, für euer Dorf, in dem ihr lebt. Und für das ganze Land samt seinen nicht immer vorbildlichen Politikern könnt ihr beten und euch zugleich einbringen mit euren Gaben und Möglichkeiten und euch eben nicht in falsch verstandener Frömmigkeit zurückziehen, sondern Verantwortung übernehmen. Das würde Jeremia uns sagen. Und Paulus würde ergänzen, aber verliert euch nicht darin. Macht euch nicht vom Erfolg oder Misserfolg abhängig, sondern lebt aus der Freiheit der Kinder Gottes. Und ich möchte schließen mit einem Gotteswort aus unserem Bibelabschnitt, das nicht nur Jeremia, sondern auch Paulus uns zuspricht. Es ist eine Verheißung, mit der sich bei aller Geschäftigkeit gut leben lässt. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Amen.